Da sind wir in der letzten Zahlentheorie-Vorlesung und wir sind am Ende von Kapitel 7. Das letzte, was wir gelesen haben, war die Möbius-Umkehrformel, Satz 7.15. Und dann habe ich eine Notation eingeführt, ein bisschen was dazu gesagt und denke, wir sollten jetzt mit einer Bemerkung einsteigen, die nochmal diese Notation beleuchtet, weil wir die im nächsten Resultat brauchen. Also zur Bemerkung. Ich schreibe die Definition nochmal an. Für alle natürlichen Zahlen n. Schauen wir uns mal das Beispiel 12 an und schreiben einmal diese ganzen Mengen hin, um ein Gefühl dafür zu kriegen, wie man die findet, wie die aussehen. Im ersten natürlichen Teiler 1 haben wir also die Menge T12,1. Nach Definition sind das also dann diejenigen natürlichen Zahlen kleiner gleich 12, von denen 1 ein DGT von diesen Zahlen 12 ist, oder in anderen Worten, das sind die Zahlen, die teilerfremd zu n sind, innerhalb der Menge 1 bis 12. Das heißt, das könnte man auch einfach hinschreiben als tf von n. Das war die Menge der zu n teilerfremden Zahlen in der Menge 1 bis n. Okay, das wissen wir, das sind ja die Leute, die wir zählen für die Eulersche Pi-Funktion. Hier suchen wir diejenigen Zahlen kleiner gleich 12, diejenigen natürlichen Zahlen kleiner gleich 12, die mit n DGT 2 haben. Und das ist einmal die 2 selber. Und dann gibt es aber, wenn wir da gucken, noch eine Zahl, die mit 12 DGT 2 hat. Natürlichen DGT, damit kann ich jetzt immer von dem DGT sprechen, wenn wir hier in dieser Menge arbeiten die ganze Zeit. Und zwar die 10. 2 und 10 sind genau die Zahlen in dem Bereich, die mit 12 GGT2 haben. Dann gucken wir weiter. Für die 3 haben wir dann natürlich auch wieder die 3 selber. Und dann haben wir aber auch die 9, denn 9 und 12 haben auch natürlich die GGT3. Bleibt man hier in der Zeile. Gucken wir auf die 4. Na, 4 ist ein DGT von 4 und 12, aber auch von 8 und 12. Dann gucke ich mir noch die 6 an. Und dann sind wir auch gleich fertig mit den natürlichen Teilen, dann haben wir noch 12. Okay, von welchen Zahlen ist 6 ein DGT von denen 12? Da fällt mir jetzt gerade nur die 6 selber ein, wenn ich mir die anderen angucke. Oder man kann auch auf die Kofaktoren gucken und daran argumentieren. Naja, wir haben noch 12 von 12 und das enthält diese Menge die 12. Und was sehen wir, wenn wir jetzt da drauf schlagen? Die Zahl selber liegt immer in der Menge, die nach ihr bezeichnet ist. Die ist ein DGT von sich selber und der Zahl, die da geteilt wird. Das liegt daran, dass wir einfach Teil angucken. Und wir sehen auch, dass jede Zahl von 1 bis 12 da jetzt genau einmal vorkommt in einer dieser Mengen. Und wir überlegen gleich nochmal, warum das so ist. Das heißt, wir vermuten jetzt vielleicht, dass diese Menge T in D, dass man die Menge 1 schreiben kann als, und ich glaube, das stand letztes Mal sogar schon an der Tafel, als Ziel. Das ist die Disjunktive 1 dieser Menge, wobei d durch die natürlichen Teiler läuft.
Okay, dann vielleicht noch so ein Denkanstoß. Wie kann man auf diese Mengen kommen, wenn man keine Lust hat, alle Zahlen durchzugehen? Denn es wird ja sehr schnell sehr unhandlich. Na, wir wissen ja, dass die Zahl die Menge bezeichnet, also die in den runden Klammern da drin liegt. Und dann kann man sich den dazugehörigen Kofaktor angucken. Und kann da
und dann komme ich zu Lemma 67. Im Lichte der Übungsaufgaben stehen da jetzt ein paar Sachen, die Sie wahrscheinlich nicht überraschen, weil Sie so ähnlich in den Übungsaufgaben argumentiert haben. Das Thema ist nochmal bei der Spielfunktion. Das war halt ein bisschen anders als in der Algebra-Vorlesung. Und was wollte ich da noch sagen? Zu den Übungsaufgaben, was mir aufgefallen ist. Genau. Bei multiplikativen Funktionen, wenn man da zeigen will, dass irgendwelche Funktionen gleich sind, dann haben noch nicht so viele daran gedacht, dass es dann ja reicht zu zeigen, dass man auf Primzahlquotienten gleich ist. Durch die Multiplikativität. So kann man sich viel Arbeit sparen. Okay, Lemma 67. A sagt, dass Phi Hütchen die identische Abbildung auf N ist. Und Phi sitzt immer die Eulersche Phi-Funktion. Das ist jetzt gerade nie was anderes. Teil B gibt uns eine Formel, wie man Phi von N ausrechnen kann. Für alle N aus N ist Phi von N, und zwar über die, was wir Falten genannt hatten, mit der Möbiusfunktion. Also da haben wir die Summe über alle natürlichen Teiler von n und dann Möbiusfunktion von d mal identische Abbildung aller Probanden von n mal n minus 1. Das ist auch eine Idee, die ich in einem Übungsaufgaben in einer Lösung gesehen habe. Das heißt, für manche ist das jetzt nicht neu, aber für manche schon. Und dann kommt noch Teil c. Das ist nochmal eine explizite Rechenformel für die Eulersche Phi-Funktion. Seit n aus n, dann brauche ich irgendwelche Anzahlen. K aus n, ich brauche Primzahlen. P1 bis pk, paarweise verschiedene Primzahlen. Denn ich möchte eine Primverkürzung für n schreiben, deswegen brauche ich diesen ganzen Buchstaben. Die Exponenten sollen E1 bis EK heißen. Und ich schreibe nur Primzahlen, die auch wirklich vorkommen. Das heißt, meine Exponenten sind natürliche Zahlen. Und das alles soll so sein, dass ich N schreiben kann als Produkt E1 zu E1 mal und so weiter. PK. Dann behaupte ich, dass man P von N ausrechnen kann als N mal Produkt über die Terme der Form 1 minus 1 durch Pi, wobei I von 1 bis K läuft. Und nachdem wir in der Algebra ja nur so implizit lernen, wie man Phi von n berechnet, nämlich indem wir lernen, wie man das für Primzahlpotenzen macht und dann die Multiplikativität, zeigen sehen wir jetzt hier zwei quasi explizite Arten, das auszurechnen. Ob das was hilft, ist die andere Frage. Können wir nachher noch besprechen und mal vergleichen, wie aufwendig sind eigentlich diese Rechnungen. Ich brauche eine Vorüberlegung für diese Mengen, die wir gerade in der Bemerkung besprochen haben. Um nämlich genau das zu zeigen, was hier so als Vermutung steht, aufgrund des Beispiels. Und die Definition hier, die möchte ich jetzt einfach verwenden. Diese, bei diesen Tn von D-Mengen. Schreibe ich aber nicht nochmal einen Beweis hin. Vorüberlegung.
Und ich schnappe mal so ein NSM. Und halte erstmal fest, dass jeder natürliche Teiler in seiner eigenen TN-Menge liegt. Für alle natürlichen Teiler D und N ist dann D und der TN von D. Das haben wir schon gesehen. Okay, das heißt, hier haben wir jetzt die Teiler verarztet. Aber was ist mit den anderen Zahlen von 1 bis n? Also schauen wir jetzt mal allgemein auf die Menge 1 bis n. Ist d aus der Menge 1 bis n in der Möglichkeit 1, ich bin Teilerfremd zu n, dann liege ich in dieser TF-Menge. Das ist auch eine von diesen, haben wir gerade gesehen in dem Beispiel, das ist TN1 in runden Klammern. Oder ich bin nicht teilerfremd, aber dann kann ich ja entlang des natürlichen DGTs gucken, in welcher Menge ich liege. Das heißt, es ist immer klar, dass ich in einer von diesen Mengen liege. Jetzt nur die Frage, kann ich in mehreren sein? Und ich behaupte, es gibt immer genau 1 und wir überlegen gleich warum. Ich habe hier also so ein B. Was würde es bedeuten, dass B gleichzeitig in, ups, nicht TR, gleichzeitig in T in D1 und in T in D2 ist? Da können wir mal kurz überlegen, wenn die verschieden wären, was würde da passieren? Na, nach Definition, B ist die ganze Zeit in der Menge 1 bis n. Dann hätten wir jetzt einmal, dass dieses D1 ein natürlicher GGT ist von B und N und einmal hätten wir, dass D2 ein natürlicher GGT ist von B und N, aber innerhalb der Menge 1 bis N sind die natürlichen GGTs ja eindeutig bestimmt. Das heißt, indem ich weiß, was der natürliche GGT ist, weiß ich auch, in welcher Menge ich lande. Also gibt es wirklich nur eine. Das ist dieses genau 1. Und ich habe vorhin schon gesagt, wenn man jetzt praktisch rangeht und die restlichen Elemente noch bestimmen will, wie man das dann machen kann, über diese Kofaktoren. Aber hier haben wir jetzt gezeigt, dass diese Vermutung stimmt, dass nämlich 1 bis n die disjunkte Vereinigung dieser Tn von denen ist. Schreibe ich jetzt mal hin. Das brauchen wir dann einmal zu zählen. Das ist halt nur so eine Hilfskonstruktion später für Zählen. Das ist ansonsten nicht besonders interessant, das Konzept für dich. Daraus folgt, dass die Menge 1 bis n sich schreiben lässt. Das ist die jungte Vereinigung der Tn von d oben d, die natürlich ein Teil von n durchläuft. So, das brauchen wir. Das war die kleine Vorüberlegung. Und möglicherweise brauche ich auch noch, wie viele Elemente da immer drin liegen. Ja, genau, das schreibe ich auch noch dazu. Denn dafür braucht man dann diese Überlegung. Nein, man startet mit dem Element, was der Menge den Namen gibt, in den runden Klammern. Und dann muss man noch gucken, wie geht man jetzt mit dem Kofaktor um. Aber dann schreibt man ihn einfach hin und guckt, und guckt sich die Menge TF davon an. Denn durch Multiplikation kriegt man dann genau alle Leute, die den gleichen GGT mit der Zahl N haben. Das können wir uns vielleicht sogar in dem Beispiel auch nochmal klar machen. Das ist vielleicht eine gute Idee. Also hier ist das ja klar. Wenn 1 mein GGT ist, mit dem ich anfange, kriege ich genau TF von N. Und das ist auch TF von dem Kofaktor. Also TF von 12 an der Stelle, hätte ich 12 schreiben können. Und jetzt gucken wir mal, einfach nur um das Prinzip zu verstehen. Wir können ja nochmal hier auf die
2 gucken. Hier habe ich also 2. Mein Kofaktor dazu ist 6.
2 mal 6 ist 12.
Das heißt, ich gucke jetzt TF mal 6 an. Und was habe ich da? Da liegen nur 1 und 5 drin. Die 1 habe ich jetzt schon verarztet. 1 mal 2 steht schon hier. 5 mal 2, das ist genau die andere Zahl, die liefert mir den Zahlen. Und so funktioniert das immer. Und so kann man zählen, wie groß diese Mengen sind. Die Anzahl der Elemente ist nämlich immer genau TF, also die Phi-Funktion, die unterschiedliche Funktion von dem Kofaktor. Das brauchen wir gleich auch einmal zum Zählen. Ich glaube, dass es die einzigen beiden kleinen Zählargumente sind. Weiter sehen wir. Namen für diesen Kofaktor, ich nenne den mal eben C. Mit den Elementen aus TF von dem Kofaktor C. Das alles gehört zur Vorüberlegung. Und jetzt kann ich wirklich anfangen mit den Beweisen der Aussagen. Was steht denn A? Ach so, Phi Hütchen ist die identische Abbildung. Na gut, wir können ja mal Phi Hütchen von N ausrechnen. Das wäre also wieder N aus N. Das war auch schon die erste Zeit, deswegen schreibe ich es mal so darüber. Für A beginne ich also jetzt mit dem Hütchen von N und muss mich daran erinnern, was das Hütchen macht. Na, das Hütchen nimmt die ursprüngliche Funktion, wendet sie an auf die natürlichen Teiler und summiert. Also habe ich Phi von D, die Summe darüber, wobei D bei den natürlichen Teilern von N läuft. Da zu jedem Teiler von N zu jedem natürlichen Teiler auch immer ein natürlicher Kofaktor gehört, ist egal, ob ich hier über die Phi von D zähle und summiere oder über die Phi von N durch D, wobei D ein natürlicher Teiler ist. Da kommt genau dasselbe raus, also kann ich das anders schreiben. Summe über alle natürlichen Teiler von N, aber anstatt Phi von D zu nehmen, nehme ich Phi von N mal D minus 1 und merke mir, dass das sinnvoll ist, weil es eine natürliche Zahl ist, weil D ein Teiler von N ist. Und jetzt kann ich die Idee von oben benutzen. Dieses Phi vom Kofaktor ist genau die Anzahl der Elemente in dieser Tn-Menge. Also summiere ich hier in Wirklichkeit, da steckt jetzt die Vorüberlegung drin. Also summiere ich über alle natürlichen Teiler d von n über die Anzahl der Elemente in der Menge Tn von d. Aber da wir ja wissen, dass die disjunkte Vereinigung dieser Mengen die Menge 1 bis n ist, muss dann die Summe über diese Anzahlen genau n sein. Das ist also auch die Vorüberlegung. Und dann kommt der n raus. Braucht da jemand noch einen Zwischenschritt? Oder ist es so, bei so einer disjunkten Vereinigung, da weiß man ja, dass man, also hier ist ja alles endlich, das heißt, wir zählen einfach die Elemente in den einzelnen Mengen dann für die Summe. Das war A. Und B kommt jetzt, wie gesagt, bestimmt einigen bekannt vor. Da verwenden wir A und Satz 15. Also die Möbius-Umkehrformel. Dann schreibe ich mal hin, was ich da alles reinsetzen möchte. Wie bekomme ich Phi zurück, wenn ich Phi Hütchen habe? Da war die Idee, dass man die Summe über alle natürlichen Teiler bildet. Und dann hat man vorne die Möbius-Funktion, also μ von d. Und dann hat man das ursprüngliche Hütchen, also Phi Hütchen von dem Kofaktor n mal d minus 1. So, ich muss einfach draufstarren. Die Möbiusfunktion möchte ich einfach behalten. So, und jetzt möchte ich gerne A verwenden, denn Filütchen ist die identische Abbildung, also steht hier einfach n mal d hoch minus 1. Oder in anderen Worten kann ich den Wert der Eulerschen Pi-Funktion oder den Wert von n unter der Eulerschen Pi-Funktion bestimmen, indem ich die Summe bilde über alle natürlichen Teiler und dann werte ich einmal die Möbiusfunktion aus und multipliziere das dann mit dem Kofaktor des Teilers. Wir können nachher mal ausprobieren, ob das gut ist oder eher nervig oder. Gucken wir mal. Wir haben dann am Ende drei Möglichkeiten, Pi von n auszurechnen. Und warum nicht? Dann kommt noch 10. Da möchte ich jetzt gerne die ganze Notation benutzen, die in der Voraussetzung von C steht, also diese komplette Primfaktorzerlegung von n. Und dann kann ich ja einfach mal draufwerfen, was wir aus der Algebra wissen. Algebra 1 nach der neuen Unterteilung aus der Algebra. Da wissen wir, dass Phi von n sich schreiben lässt als, wir haben ja, dass die Eulersche Phi-Funktion multiplikativ ist. Dann haben wir das Produkt über Phi von EI, wobei I von 1 bis K läuft. Das war die Notation aus der Voraussetzung von C. So, und das ist jetzt so ein bisschen nervig, das für die Primzahlpotenzen hinzuschreiben, aber wir erinnern uns, wie das ging. Hier steckt irgendwie gar nichts Interessantes drin. Für so eine Primzahlpotenz ist der Wert der Eulerschen Phi-Funktion die Primzahlpotenz selber, wo man den Exponenten 1 abzieht, mal die Primzahl minus 1. Also haben wir stehen pi hoch e minus 1, die minus 1 ist im Exponenten, mal in Klammern pi minus 1. Das heißt, wir haben jetzt für jede Primzahlpotenz das hier einmal ausgewertet und das alles multiplizieren wir jetzt noch für die ganzen Primzahlpotenzen, die wir haben. Und naja, das kann man jetzt nochmal ein bisschen anders schreiben, denn ich will am Ende ja auf diese Formel raus, wo da so ein n vorne steht. Das heißt, ich will eigentlich einmal die komplette Primfaktorzerlegung von n sehen. Das sehe ich aber im Prinzip, denn ich kann ja hier ausmultiplizieren und dann bekomme ich einmal dieses EI und EI und ich multipliziere bei alle, also steckt da einmal so ein n drin. Das muss ich nur so hinschreiben, dass ich es auch sehe. Das einmal. Dann steht da EI mal 1 minus 1 durch PI. Jetzt verlassen wir das Rechnen nur mit natürlichen Zahlen. Aber das ist okay. Jetzt sehe ich hier vorne das Produkt über diese ganzen Leute. Ich kann das einmal rausziehen und bekomme dann genau das, was in unserer Formel steht. Und es ist nichts passiert, es ist keine interessante Theorie eingeflossen. Und ich habe vorbereitet, Phi von einer Zahl, nämlich von 2520, zweimal zu berechnen, einmal so naiv wie in der Algebra und dann einmal mit dieser Formel, die ja im Prinzip so ähnlich ist, sieht nur ein bisschen anders aus, aber ich hätte eigentlich Lust, das mit B zu machen? Ich glaube nicht, weil das so viele Teile hat, das Ding. Das könnten wir dann höchstens nochmal für eine kleinere Zahl machen und gucken, wie das aussieht. Denn eigentlich macht es ja Spaß mit der Möbiusfunktion, aber vielleicht nicht für 2520.
Das erinnert mich daran, dass ich dieses Mal zum allerersten Mal in meinem Leben für meine Wiener Studis die Leibniz-Formel für 4×4-Matrizen gemacht habe. Also 24 Kern. Oder während ich da saß und es gemacht habe, dachte ich, das ist eigentlich nicht. Kann nicht mein Ernst sein, dass ich das mache. Also, gucken wir uns das Beispiel an. Ich würde sagen, Teil B für 2520 zu machen ist schlimmer als die Leibniz-Formel für 4×4-Matrizen. Also für die Determinante von 4×4-Matrizen. gut. Die von 2520. Da ist dann vielleicht sinnvoll, dass wir uns einmal die Primfaktorzerlegung davon überlegen. Da steckt nicht so auf die 200, wie man denkt. Das ist nur mit 2 hoch 3. Und dann mal 3 Quadrat mal 5 mal 7. Das heißt, wenn wir jetzt naiv wie in der Algebra das machen, dann haben wir Phi von 2 hoch 3 mal Phi von 3 Quadrat mal Phi von 5 mal Phi von 7. Und da wissen wir zum Glück ganz viel. Phi von 2 hoch 3 kann man im Prinzip zählen, ist 4. Da haben wir uns unsere tolle Formel von da oben. Phi von 3 Quadrat kann man auch im Prinzip zählen, ist auch 4, denke ich. Ne, 6. Phi von 3 Quadrat ist 6, oder? 3 mal, ja, 6. 4 mal 6 mal, ja, jetzt wird es einfach, Phi von der Primzahl ist die Primzahl minus 1, also mal 4 mal 6. Ach, wie schön, 24 zum Quadrat. Habe ich Lust, das auszurechnen? Ich glaube nicht. Also schreibe ich einfach hin. Das ist 2 Quadrat mal 2 mal 2 Quadrat mal 2, also 2 hoch 6. 3 Quadrat, dann kommen wir uns raus. So, zweiter Weg mit Lemma 716c. Da haben wir jetzt die Zahl selber, 2520 mal das Produkt, muss ich selber mal gucken, das Produkt über diese Primzahl, die läuft jetzt von 1 bis 4. Achso. Ich kann das Produkt doch einfach direkt hinschreiben, denn wir haben ja jetzt die Erlegung. Also habe ich da mal 1 minus 1 durch die erste Primzahl 2, also 1 durch 2, mal 1 minus 1 durch die zweite Primzahl, also 3, mal 1 minus 1 Fünftel, mal 1 minus 1 Siebtel. Ja, das macht das irgendwie Spaß. 2520 mal habe ich 1/2. 2 Drittel, 4 Fünftel, 6 Siebtel, das kann man irgendwie vereinfachen. Gucken hier die 2, dann haben wir hier noch so eine 3, die da weggeht, dann bleibt oben eine 8, denke ich. Und unten 5 mal 7, richtig? Wenn ich hier die 2 wegkürze, der Rest ist ungerade, das heißt, beim 2-Anteil oben passiert nichts mehr, aber die 3 geht noch weg. Also habe ich hier 8 durch 5 mal 7. So, und dann kann ich jetzt die Zerlegung benutzen, die da oben steht. 2 hoch 3 mal nochmal eine 2 hoch 3 von der 8, also 2 hoch 6. Mit der 3 passiert nichts, da bleibe ich einfach bei der 3 Quadrat, die ich habe, und die 5 mal 7, die da noch steht, kürze ich mit der weg. Ich habe das ist zu viel. Sehr gut. Und jetzt vielleicht noch eine nicht so schreckliche Zahl. Na, die ist ja nicht schrecklich, die ist ja sehr schön. Aber ich möchte darauf hinweisen, dass man in beiden Fällen wirklich die exakte Primfaktorzerlegung braucht, was irgendwie nicht gut ist, wenn man wirklich damit rechnen will. Das mögen Computer irgendwann nicht mehr. Und Menschen auch nicht. Es sei denn, man hat die magische Fähigkeit, Primfaktorzerlegung einfach zu sehen. Können wir mal jemanden nicht so schrecklich. Vielleicht sowas wie 20. Phi von 20 ist doch bestimmt noch ganz handgreiflich. Das heißt, wir wollen jetzt ein Beispiel machen für 716b. Also ich weiß nicht, ob wir das wollen, aber ich möchte das gerade. Habe ich auch, glaube ich, noch nicht. Das heißt, da möchte ich jetzt gerne die Formel benutzen. Phi von 20 ist Summe über die natürlichen Teiler von 20 und dann Möbiusfunktion von dem Teiler. Das macht Spaß, da können wir nämlich dann gleich die Möbiusfunktion benutzen. Mal Kofaktor. Also 20 mal d minus 1. Jetzt müssen wir uns einfach nur konzentrieren und die Teiler an sich durchgehen und dann kriegen wir es hin. Wir schreiben einfach mal die Summe hin.
Und ich bin gespannt, wie nervig das für 20 wird. Denn wir sind uns bestimmt einig, dass egal was da, also das ist auf jeden Fall wesentlich nerviger als die beiden Vergleichszeiten, die wir schon gemacht haben, auch wenn die leider den Primfaktor zerlegen. Hier könnte man argumentieren, braucht man die in Wirklichkeit auch, denn wieso will man sonst die ganz natürliche Teile finden? Also, ja, okay. 1. μ von 1 mal 20 plus 2. μ von 2.
Wollen wir die 20 rausziehen?
Achso, ja, können wir machen. Ja. Können, ah, aber dann habe ich hier immer dieses D auf minus 1, das möchte ich nicht.
Ja.
Ja. Ja. Ich sehe die Vor- und Nachteile.
Ja.
Die Kobolde werden
noch sein.
Mir von 2 mal 10. Plus. Nächster Teil ist dann 4. Und bitte mir sagen, wenn ich Teile vergesse oder welche erfinde. Ich denke, nächstes ist 4. Mir von 4 mal 5. Dann ist der nächste 5. Also Mir von 5 mal 4. Dann kommt als nächstes, denke ich, 10. Mir von 10 mal 2. Und dann kommt schon 20, oder? 1, 2, 4, 5, 10, 20. Ich glaube, das war's. Mir von 20 mal 1. So, jetzt wird es schön, weil wir nämlich jetzt nochmal üben können, mit der Möbelsfunktion zu rechnen. Das mache ich. Die macht mir Spaß. Ich weiß nicht, warum ich die so mag, aber ich mag die sehr. Mir von 1 ist 1. Steht also mit 20. Plus. So, Mir von 2. Wie war das nochmal? Mir von vielen Zahlen war?
Minus
1. Genau, das heißt, da können wir jetzt überall schon was einsetzen. Minus 1 bei der 10, bei der 4 nicht, aber bei der 5 wieder. Also minus 1 mal 4. Haben wir noch eine Primzahl? Nö. Okay. Als nächstes haben wir 4, also eine Quadratzahl. Wie ist das da mit der Möbelsfunktion? Kommt 0 raus, genau, also minus 0. 10, 2 mal 5, das ist der Wert der Möbelsfunktion.
Plus 1.
Genau, minus 1 mal minus 1, also 1. Dankeschön. Also plus 2. Plus, und jetzt haben wir noch ein Mü von 20. Was war das? Sehr wert.
Ja, das ist der 4-Teiler, das ist 2 Quadrat, also das ist 0.
Genau. Sehr schön. Dann können wir das ausrechnen. 20 minus 10 sind nur noch 10, minus 4 sind nur noch 6, plus 2 sind 8. Ja. Hier macht aber die Rechnung am meisten Spaß, wie das mir. Ich sehe zwar, wie schnell das nervig wird mit den ganzen Teilern, aber da macht mir das Rechnen viel mehr Spaß als bei den anderen beiden Wegen. Und damit haben wir jetzt das Unterkapitel Spaß mit der Eulerschen Vielfunktion beendet und haben auch Kapitel 7 beendet. Was für Fragen oder Anmerkungen sind da jetzt noch zu Kapitel 7 und zu multiplikativen Funktionen und diesem ganzen Kram, der ganz anders ist als der Rest der Vorlesung. Und ich finde das toll, es gibt nicht so viele Spezialvorlesungen, wo ich zumindest so unterschiedliche Sachen mische. Gut, dann kommt jetzt Raum für Notizen. Also, quasi Kapitel 8, aber es ist kein geschlossenes Kapitel, sondern es sind einfach nur noch so ein paar kleine Sachen, die ich schön und interessant finde, die ich teilweise rausgegriffen habe, weil es irgendwie in der Lösung für Übungsaufgaben vorkam oder weil ich denke, dass man es irgendwie gehört haben sollte. Zu nennen, aber sonst ist es noch unaufgeräumter. Also Kapitel 8 und 8 heißt und sonst. So, in diesem winzig kleinen Kapitel machen wir noch mehr Zeug zu Summen von Quadraten. Bisschen was haben wir ja schon gemacht. Summe von Quadraten und Satz von Bülzen und das war's. Dieses zweite.
Oh, ja cool, so ein bisschen. Gut. Wer weiß noch mehr über Summen von Quadraten? Mehr als das, was wir hier jetzt schon so besprochen haben? Also zum Beispiel pythagoreische Trippel oder so. Okay, dann kommen ein paar Bemerkungen zur Einstimmung.
Wir haben ja geklärt, welche natürlichen Zahlen sich als Summe von zwei. Ach, wie cool, da kannst du ein kleiner Schauer machen. Wie schön. Wir haben schon geklärt, welche natürlichen Zahlen man als Summe von zwei Quadraten schreiben kann. Das sind nämlich genau die, bei denen in der Primfaktorzerlegung die zu drei Kongruenten, die zu drei modulo vier Kongruenten Primzahlen mit gerader Vielfachheit auftreten. Genau die sind das. Und dann kann man sich ja umgekehrt fragen, wie eindeutig ist das dann und kann man noch irgendwas anderes sagen. Und für Primzahlen kann man dann ein bisschen was machen. Wenn man eine Primzahl hat, die Kongruenz zu 1 ist mod 4, dann kann man die bis auf Reihenfolge der Summanden, das kann man das glaube ich eindeutig als Summe von zwei Quadraten schreiben, ist auch nicht schwer zu zeigen. Und das kann man umkehren, quasi, also wenn man eine Zahl hat, die Kongruenz zu 1 ist mod 4, nicht selber 1, und die man bei teilerfremden Summanden nur auf genau eine Weise als Summe von zwei Quadraten schreiben kann, dann reicht das, um zu zeigen, dass diese Zahl eine Primzahl ist. Das heißt, da kann man noch ein bisschen mehr machen als das, was wir bisher gesehen haben. Und ich bin ziemlich sicher, dass manches von dem, was ich gerade gesagt habe, in dem Algebra-Buch mit Stroth steht. Da kann man also nachlesen, wenn man Lust hat. Und um zu sehen, dass diese Voraussetzung der Teilerfremdheit wirklich notwendig ist, und um das nächste zu motivieren, möchte ich eine kleine Bemerkung machen. Ich kann zum Beispiel 125 auf zwei Arten als Summe von zwei Quadraten schreiben. Einmal als 100 plus 25, das gleiche ist 10 Quadrat plus 5 Quadrat. Aber ich kann es auch schreiben als 121 plus 4, und das ist 11 Quadrat plus 2 Quadrat. Und nur in einer der beiden Darstellungen sind die Summanden teilerfremd, in der anderen nicht. Das heißt, man muss da wirklich aufpassen, wenn man sowas macht. Denn 125 ist ja keine Primzahl. So, Summe von drei Quadraten.
Bei 7 geht es nicht. Man kann 7 nicht als Summe von drei Quadraten schreiben. Und das hat irgendjemand auch benutzt, um eine Übungsaufgabe zu lösen. Habe ich mich gefreut. 7 ist nicht als Summe von 3 Quadraten darstellbar. Und da ist immer gemeint ganzzahlige Quadrate. Aber bei 14 zum Beispiel geht das. 14 kann ich schreiben als 9 plus 4 plus 1, also 3 Quadrate plus 2 Quadrat plus 1 Quadrat. Es hängt also nicht nur an der 7 und ob die irgendwie als Primfaktor vorkommt oder so, sondern es steckt irgendwie mehr dahinter. Und da beweisen wir mal das Ganze so. Insbesondere sehen wir, dass sich weder, also dass natürliche Zahlen sich weder immer als Summe von 2 noch als Summe von 3 Quadraten schreiben lassen. Dann möchte ich einen kleinen Cliffhanger lassen. Und das ist dann wohl Lemma 8.1. Ja. Gucken wir doch mal, was ist mit 3 Quadraten los? Seien natürliche Zahlen. 0 ist erlaubt. Und jetzt schreibe ich eine Form, eine Zahl in einer gewissen Bauart. N ist definiert als a mal in Klammern 8 mal b plus 7. Dann behaupte ich, dass man n nicht als Summe von 3 Quadraten schreiben kann. Das heißt, wir können wirklich eine gewisse Form von natürlichen Zahlen angeben, bei denen es nie geht. Das ist kein genaueren Wenn, wir haben keine vollständige Klassifizierung, aber wir haben so eine erste
eine erste Möglichkeit, solche Zahlen zu bauen. Unendlich viele. Und ich mache es auch Mensch, deswegen besprechen wir das hier. Wir nehmen an, dass es doch geht und dann führen wir das irgendwie mit geschickten Wahlen und Argumenten zum Widerspruch. Also Angenommen doch. Dann nehmen wir uns Zahlen her, mit denen es geht, x, y, z aus L0. Es dürfen ja auch drei Quadrate sein, die 0 sind. Dass man dieses N in dieser Bauart schreiben kann, das x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat. Und dann machen wir wieder etwas, was wir schon oft gemacht haben. Wir gucken modulo irgendwas und schauen, wozu sind Quadrate irgendwo ein, wozu sind Summen von Quadraten irgendwo ein und so weiter. Aber diesmal nicht modulo 4, sondern modulo 8. Wir sehen hier ja, dass hier so ein Faktor drinsteckt, der kongruent zu 7 modulo 8 ist. Und da kriegen wir unsere erste Einschränkung. Okay, wozu sind denn Quadrate kongruent modulo 8? Vielleicht könnt ihr mir das sagen, vielleicht hat jemand das einfach im Kopf. Ich kann eine kleine Tabelle machen. Ich kann mal kurz überlegen. Was gibt es da für Möglichkeiten? Ja?
Es gibt nur die Möglichkeiten
0, 1 und 4. 0, 1 und 4. Hält jemand dagegen? Ich sehe alle drei Möglichkeiten. Und bei Quadrieren geht sowas wie 2 nicht. Und sowas wie minus 1 und so geht nicht. Also ich bin auch bei 0, 1 und 4. Möchte jemand die Tabelle kurz sehen? Wollen wir es einmal kurz checken? Möchte niemand? Können Sie selber machen. Können Sie einmal überprüfen, ob es wirklich nur 0, 1 und 4 sind, aber ich bin da auch drauf gekommen. Wir haben 1 und 4. Also, ja, wir können ja mal gucken auf der rechten Seite, was für Kombinationsmöglichkeiten wir da haben. Und ich habe jetzt im Hinterkopf, ich möchte gerne schauen, ob ich eine 7 kombiniert kriege. Ich will also quasi diesen Basisfall angucken. A gleich 0, B gleich 0, dann stünde hier eine 7. Ich habe behauptet, mit der 7 geht es nicht. Wie kann man das jetzt hier sehen? Naja, sagen wir, ich habe hier eine 4. Entweder habe ich eine zweite, dann bin ich sofort zu groß. Oder ich habe nicht noch eine zweite, aber dann komme ich ja mit dem Rest nicht auf 3. Weil ich ja nur noch 0 und 1 zur Verfügung habe. Das ist dann zu wenig. Bei 4 Quadraten wird es gehen, aber bei 3 nicht. Okay, das heißt, das passiert, wenn ich da eine 4 habe. Wenn ich da gar keine 4 habe, dann habe ich ja nur 0 und 1 zur Verfügung und da komme ich auch nicht auf 7. Ich meine, da bin ich sehr weit weg von 7. Also funktioniert das gar nicht. Also ist n nicht kongruent zu 7, Mod 8. Und jetzt können wir daraus was schlussfolgern. Wir können nämlich daraus schlussfolgern, dass dieses a hier nicht 0 sein kann. Das a ist mindestens alles. Uns geht das nicht. Und damit haben wir unsere erste schöne kleine Einschränkung. Und das heißt, wir können jetzt irgendwas geschickt wählen. Denn wir haben ja angefangen mit angenommen, das sei doch lösbar. Und dann möchte ich jetzt mein Gegenbeispiel mit diesen Zahlen x, y und z so wählen, dass dieser Exponent a an der 4 so klein wie möglich ist. So, wir haben jetzt gesehen, der ist mindestens 1. Jetzt möchte ich den gerne so klein wie möglich haben. Und die Idee wird dann sein, ein bisschen rumzurechnen und auf eine kleinere Möglichkeit zu kommen mit einem kleineren a. Das ist also eine Idee, die wir so ähnlich schon gesehen haben. Nein, es ist ja mindestens 1. Das heißt, wenn ich mir jetzt die rechte Seite angucke, dann steckt da auf jeden Fall der Faktor 4 drin. Das heißt, n ist durch 4 teilbar.
welche Möglichkeiten von diesen Kongruenzen Modulo 8 bei den Quadraten dann da übrig bleiben.
Also wie kann die rechte Seite durch 4 teilbar sein? Die muss dann ja insbesondere gerade sein. Das heißt, wir können ja jetzt nicht so eine Kombi haben, wie man es einmal kongruent zu 1 mod 8 und dann zweimal zu 0 oder zu 4 oder das geht. Wir müssen ja auf der rechten Seite was gerade stehen haben und ich behaupte, dass es da nicht so viele Möglichkeiten gibt.
Wieder mit der Kongruenz modulo 8. So oben, das heißt, da nutze ich nochmal die gleichen Möglichkeiten. Die einzelnen Quadrate sind kongruent zu 0, 1 oder 4. Wenn ich dann schaue, wie man das kombinieren kann, sodass ich insgesamt durch 4 teilbar bin, dann sehe ich, es müssen alle Zahlen gerade sein, x, y und z. Das heißt, dann steckt da überall im Quadrat der Faktor 4 drin. Oder genau eine. Das sind die Möglichkeiten. Und wenn es nur eine ist, dann muss man auch nochmal gucken, was dann da so los ist. Aber ich behaupte, es gibt nur 2 Felder. Schauen wir uns mal die zweite Möglichkeit noch ein bisschen genauer an. Im zweiten Fall, okay, x mal ist mal durch. Und da die Bezeichnungen jetzt noch egal sind für x, y und z, ja.
Dann würde es sich schon ausschließen.
Ich bin dabei, genau. Aber sagen Sie mal, was Sie denken.
Wir haben ja nur die Möglichkeiten, dass das Quadrat kongruent ist zu 0, 1 oder 4.
Ja.
Das heißt, wenn die rechte Seite, also die Summe von den 3 Quadraten durch 4 teilbar sein soll, dann kann diese 1 gar nicht auftreten.
Genau da möchte ich jetzt hinaus drauf.
Danke. Also da bin ich. X, Y und Z sind noch nicht irgendwie weiter beschrieben. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, diese genau eine der Zahlen, die gerade ist, ist X und Y und Z sind ungerade. Und jetzt gucken wir uns mal an, was dann hier passiert. X ist gerade, das heißt, hier vorne bin ich durch 4 teilbar. Y und Z sind ungerade. Bei diesen Quadraten bleibt dann also nur die Möglichkeit, dass die Kongruenz zu 1 sind, mod 4. Das heißt, ich habe hier durch 4 teilbar. Und dann habe ich aber noch plus 1, plus 2, plus 1, also insgesamt nochmal plus 2. Das heißt, die rechte Seite ist zwar durch 2 teilbar, aber nicht durch 4. Und das ist wieder diese Kombination hier, das ist wahrscheinlich genau das, was Sie meinten. Ich habe es nur einmal ausgeixt. Ausgeixt im wahrsten Sinne des Wortes. Wenn ich mir das einmal mit der Fallunterscheidung wirklich anguckt, am Anfang was durch 4 teilbares. Und dann können wir hier nicht nochmal auf was durch 4 teilbares kommen, sondern wir kommen nur auf was Gerades. Okay, das heißt, der zweite Fall ist deswegen schon ausgeschlossen. Im zweiten Fall sehen wir aber, dass das Quadrat plus das Quadrat plus das Quadrat dann nur gerade ist. Und jetzt sehen Sie bestimmt schon, wie der Hase läuft, denn dann schreibe ich die hin als zweimal irgendwas, sehe dann auf der rechten Seite diese 4, kann das rauskürzen und kriege sozusagen eine kleinere Lösung. Das ist eine Idee, die ich schreibe, die ich gesehen habe. Also machen wir das einmal, aber ich erkläre jetzt nicht mehr so viel dazu. Seien also x0, sehe ich in der Darstellung von m 4
hoch a minus 1, wobei die minus 1 im Exponenten steht, mal in Klammern a b plus 7, in diesem Term ist völlig egal, was wir mit dem Rest gemacht haben, gleich 1 Viertel mal n, gleich, und jetzt schreibe ich einfach die rechte Seite mit, das ist auch in Summe von 3 Quadraten. Widerspruch dazu, dass wir das alles so gewählt haben, dass der Exponent hier an der 4 so klein wie möglich sein sollte. Okay, das war Nacht 1 und ich habe es ausgewählt, weil ich so ein Quadraten mag und weil ich diese Beweismethode schön finde, wo man so anfängt und sich irgendwas geschickt wählt und dann geschickt irgendwas Kleineres macht. Das war so ein Quadraten. Oh, und jetzt möchte ich noch was sagen, was vielleicht überraschend ist. Also für Summen von 2 Quadraten haben wir ziemlich starke Einschränkungen, aber wir haben ein genau dann wenn. Bei Summen von 3 Quadraten haben wir kein genau dann wenn, wir haben aber jetzt hier eine Möglichkeit gesehen, wie es schief gehen kann. Und insbesondere geht es schief. Deswegen ist überraschend, jedenfalls für mich, dass 4 Quadrate reichen. Man kann jede natürliche Zahl als Summe von 4 Quadraten schreiben. Und das kann man relativ elementar zeigen. Das geht auf so Leute wie Euler und Lagrange so lange zurück. Und das ist alt, also 1700 irgendwas, viel älter als die Anfänge der Gruppentheorie. Und das ist auch schön. Und das kann man dann nachlesen. Das ist so klassischer Zahlentheorie-Stoff. Das heißt, wenn Sie das interessant finden, dann ist das alles leicht zu finden. Und ich vertiefe das hier nicht. 1770 habe ich hier stehen, also echt früh, dieses Zeug mit den Quadraten. Und damit kommen wir zum Satz von Wilson. Da ist er. Ein bisschen wischen.
Da reicht auch eine Tafel, denke ich. Der Satz von Wilson ist eine Charakterisierung von Primzahlen. Und genau dann der Aussage. Und wir können ja mal überlegen, Stichwort Primzahltests, ob das was wäre, woraus man einen Primzahltest basteln könnte. Das ist dann Satz 18. Ich fange mit einer natürlichen Zahl an, mindestens 2. Und jetzt behaupte ich, dass dein Bild n ist eine Primzahl genau dann, wenn folgende Kongruenz stimmt, n minus 1 Quantität ist Kongruenz zu minus 1 mod n. Behauptet, dass man in seiner erkennen kann, dass diese Kongruenz stimmt. Warum steht da n soll mindestens 2 sein? Naja, gucken wir mal auf diese rechte Seite. Wenn n 1 ist, dann steht hier 0 Fakultät, das ist 1. Aber Modulo 1 ist das Kongruenz zu minus 1. Das heißt, dann stimmt die rechte Seite, aber die linke Seite nicht, denn 1 ist ja keine Primzahl. Also wichtig, dass wir nicht mit 1 anfangen, sondern mit 2. Und wir haben 2 Richtungen, die wir zeigen müssen. Irgendeine Intuition, das ist aufwendiger, das ist einfacher.
Also nach meinem Gefühl ist die Richtung von rechts nach links einfacher. Also aus der Kongruenz zu schlussfolgern, dass n eine Primzahl ist, finde ich ziemlich einfach. Damit fangen wir an. Für die andere Richtung brauchen wir dann die Idee.
Zuerst gelte also die Kongruenz rechts. Der möchte ich einen Namen geben. KW-Kongruenz. Zuerst gelten die Kongruenz K.
Und n ist ja mindestens 2. Es gibt also Primteiler, wegen der, also weil z ein faktoreller Ring ist. Das heißt, ich kann mir eine Primzahl schnappen, die n teilt, sagen wir klein p, und da muss ich ja nur noch rausfinden, n gleich p. Und dann ist alles schön. Okay? Na, ich kenne Sachen, die von n geteilt werden. Zum Beispiel wegen der Kongruenz k. Da steht ja n minus 1 in Klammern Fakultät plus 1 ist durch n-Teiler. Nein, durch n-Teiler, dann bin ich ja durch das kleine p-Teiler. Jetzt n, also auch p, ein Teiler von n minus 1 plus 1. Was wäre denn, wenn p nicht gleich n wäre? Dann wäre p eine Primzahl, die n teilt und die kleiner ist. Wenn ich kleiner als n bin, dann bin ich ja höchstens n minus 1, also teile ich dann n minus 1 Fakultät. Aber kann ich gleichzeitig n minus 1 Fakultät und n minus 1 Fakultät plus 1 teilen? Nee, geht nicht so gut. Nicht mit Primzahlen. Aha, also kann meine Primzahl nicht echt kleiner sein als n, sondern es muss n sein. Um das zu organisieren, aber insgesamt ist der Satz erschreckend einfach zu beweisen, dafür, dass das eine Aussage ist, wie man Primzahlen erkennen kann. Ich bin mir nicht sicher, ob der Tafelplatz reicht. Ich wische mal vorsichtshalber noch ein bisschen. Dann fange ich also mit einer Primzahl an. Ich möchte ab einer gewissen Größe anfangen, so ein Argument zu machen, mit so ein bisschen zählen und zuordnen. Dann möchte ich einmal für kleine Primzahlen gucken, ob wir das dann sofort sehen, dass die Kongruenz stimmt. Gehen wir mal die 2 an. 2 minus 1 ist 1, 1 Fakultät ist 1 und 1 und minus 1 sind Kongruenz, nur 2. Da stimmt die ganze Zeit. Gucken wir noch die 3 an. 3 minus 1 ist 2, 2 Fakultät ist 2. 2 ist Kongruenz zu minus 1, Modulo 3. Das stimmt auch. Und wir könnten jetzt noch die 5 machen. Aber wir wollen ja nicht zu Fuß. Ich will jetzt nicht den Beispiel zeigen, das stimmt. Sondern ich wollte nur darauf hinaus, dass es reicht, wenn wir ab n gleich 5 gucken. Ab jetzt sei n mindestens 5. K stimmt für n gleich 2 und ich denke, dass ich das Argument dann vielleicht mit der 5 mal kurz zeige. Dann sieht man auch, warum Ableitung ein bisschen größer ist, als Spaß macht, so zu argumentieren. Also, ich laufe jetzt mal los. Es geht ja darum, dass wir irgendwie dieses n-1 Fakultät verstehen.
wir multiplizieren da ja alles von 1 bis n minus 1 auf. Das heißt, im Fall n gleich 5, gucken wir mal eben, was es bedeuten würde. Da haben wir vierfach t da stehen. Das heißt, wir multiplizieren die Elemente der Menge 1 bis 4. Und da wir mit einer Primzahl anfangen, wird es immer so sein, dass diese Menge, die wir hier angucken, genau die Menge tf von n ist. So, da benutzen wir wirklich einmal, dass das eine Primzahl ist, sehr explizit. Das heißt, wenn wir uns der Kongruenz k nähern, dann multiplizieren wir auf der linken Seite die Elemente der Menge tf von n. Und jetzt möchte ich die irgendwie geschickt multiplizieren. Ich möchte nämlich quasi die Elemente in dieser Menge tf von n untersuchen, im Hinblick darauf, wie das Lösungen sind für die Kongruenz a Kongruent 1 mod n. Das kann halt gelten oder nicht. Das heißt, immer wenn ich so ein a aus tf von n nehme, dann kann ich einmal nachgucken, stimmt das oder stimmt das nicht. Aber der Punkt ist, wenn es stimmt, dann finde ich ja zu jeder Lösung immer noch eine zweite, indem ich nämlich einfach das additive Inversum-Modulo n angucke. Und da finde ich an der Menge auch immer 1. So, hier zum Beispiel, da habe ich die 1 und die 4, die das können, und die 2 und die 3 nicht. Wenn ich 2 und 3 anschaue, die Quadrate sind nicht Kongruenz 1. Mal 5. Das heißt, diese Lösungen treten paarweise innerhalb dieser Menge auf. Und dann habe ich noch die anderen. Ich überlege, ob ich jetzt die Ideale hier zu Ende erkläre. Moment. Okay, also hier haben wir diese zwei Lösungen und die kann ich dann noch genauer hinschreiben. Da habe ich nämlich einmal a Kongruent 1 mal n, das ist natürlich eine Lösung, aber auch a Kongruent minus 1. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie mir das passieren kann, dass ich hier bei a Kongruent 1 mal n lande. Einfach weil ich das ja umschreiben kann zu einem Polynom und dann kann ich das lösen in Z modulo n Z und n ist eine Primzahl, also löse ich das quasi im Körper und dann weiß ich, ich habe nur so viele Nullstellen, die der Grad angibt, bla bla bla. So, das heißt, mehr Lösungen finde ich ja nicht und ich benutze wieder das n Primzahl. Erste Möglichkeit. Zweite Möglichkeit, ich erfülle es nicht. Aber, wieder weil n eine Primzahl ist, muss ich doch innerhalb dieser Menge ein multiplikatives Inverses finden, modulo meiner Primzahl n. Das heißt, an die Stelle von der Lösung dieser Gleichung tritt dann eine Lösung oder eine Antwort auf die Frage, wo ist mein multiplikatives Inverses? Und auf die Art und Weise kann ich jetzt diese Menge einteilen. Ich habe einerseits Pärchen, also verschiedene Zahlen in dieser Menge, deren Produkt aber 1 ergibt, modulo n. So, und die kann ich mir rausgreifen und dann bleibt irgendwas übrig. Aber es sind genau die Leute, bei denen das multiplikative Inverse halt nicht eine andere Zahl ist, sondern die Zahl selber. Und ich habe gerade gesehen, dafür gibt es nur genau zwei Möglichkeiten. Mit diesen Vorbereitungen möchte ich jetzt zurück in den eigentlichen Bereich. Und da drüben wäre es übrigens auch genauso, 1 und 4 sind die Lösung dafür und 2 und 3 sind zum Beispiel Inverse. Also da tritt schon beides auf und deswegen wird es ab 5 interessant, sich dieses Argument anzugucken. Ich glaube, das ist etwas Generisches. Innerhalb der Menge TFN, was das gleiche ist wie die Menge 1 bis n minus 1, sehen wir Paare von Zahlen, deren Produkt, und bei Paaren meine ich, dass es wirklich zwei sind, zwei verschiedene, Paare von Zahlen, deren Produkt
Und die beiden, wenn man sich die Menge nochmal anguckt, die beiden, für die das nicht zutrifft, wo also kein Pärchen rauskommt, sondern wo die Zahl zu sich selber multiplikativ invers ist mit n, die sehen wir, das sind genau diese beiden am Rand, 1 und n minus 1. N minus 1 ist ja minus 1 mit n. Und da bleiben 1 und n minus 1 übrig. Die nenne ich zu sich selbst. Inverse. Hier benutze ich die ganze Zeit, dass n eine Primzahl ist. Da passiert also nichts anderes. Wir haben keine Nullteiler modulo n oder irgend sowas. Und jetzt starren wir da kurz drauf. Wir multiplizieren die alle auf. So, ich fange jetzt also an. Ich multipliziere hier los. Hier ist 1, 2, bis n minus 1. 1 zu sich selber multiplikativ invers bleibt hier einfach stehen. 2 hat irgendwo seinen Partner, die zusammenbildende 1. Nächstes, 3 hat auch irgendwo seinen Partner, bla bla bla. Das heißt, in der Mitte werden aus den ganzen Leuten immer paarweise so Einsen, modulo n, und dann bleibt nur am Anfang die 1 übrig und am Ende n minus 1. Das heißt, das ganze Produkt ist kongruent zu n minus 1, modulo n. Und das sollten wir zeigen. Das war's schon. Das heißt, wir brauchten eigentlich nur diesen Trick, uns dieses Produkt einmal anzuschauen und die Leute so zu organisieren, dass man sieht, dass da ganz viel zu 1 wird. Das war's. Und kann man daraus einen guten Primzahltest bauen? Was denken wir? Die Zuckung ist da, oder? Es passiert schließlich nicht so oft, dass man so eine Genau-Dann-Wenn-Aussage für Primzahlen hat, sodass da also wirklich was Verlässliches rauskommt. Was denken Sie?
Das wird relativ schnell, relativ rechenaufwendig auch für den Rechner.
Ja, genau. Fakultäten auszurechnen ist einfach kein Spaß. Genau. Deswegen ist es nicht praktikabel. Also irgendwie schön in der Theorie. Und man kann das ganz oft verwenden. Es gibt haufenweise zahlentheoretische kleine Übungsaufgaben und Rätsel, die man dann beweisen kann, indem man solche Späße macht, aber praktikabel ist es nicht. Das ist das Ende von Kapitel 8 und das ist das Ende der Vorlesung. Raum für Notizen. Raum für Fragen. Was fällt Ihnen noch ein? Ist irgendwas beim Durchgucken oder bei den Übungsaufgaben hängen geblieben? Haben Sie irgendwelche Lesezeichen? Haben Sie irgendwelche Fragen zur Prüfung? Gibt es da irgendwas, was ich jetzt gerade noch für Sie tun kann? Ich kann ja mal das Band ausmachen. Also tschüss, die Vorlesung ist zu Ende.